Ja, dem großen Vorrecht, am Wort Gottes teilzuhaben, miteinander zu teilen, zu lesen, wollen wir uns immer wieder erfreuen. Das ist ja mehr als einmal, dass in der Heiligen Schrift das Wort mit Jesus gleichgestellt wird. So, wenn Jesus sagt, wer an mich glaubt, hat das ewige Leben, so sagt er auch, wer dem Wort glaubt, das ich spreche, der hat ewiges Leben. Und somit sehen wir die Autorität von Gottes Wort, wie groß die ist, was Gott da sich uns geschenkt hat als Menschen. Somit will ich gerne noch beten vor der Bibelarbeit und dann werden wir den Text lesen. Auch dafür danken wir dir, unser Herr Jesus, dass du dich so bekennst zu deinem Wort und dass wir auch Zeugen sind, wie es sich erfüllt, heute gehört haben, die Spuren deiner Wirkung, die Spuren deines Waltens, deiner Regierung, deiner Führung. Danke dafür. Wenn wir da jetzt lesen und gemeinsam darüber nachsinnen, dann offenbare uns bitte dein Wort tief bis in unser Herz, dass wir glauben können. Amen. Ja, wir sind im Matthäusevangelium Kapitel 11. Und da wollen wir auch jetzt weiterlesen. Wir werden von Vers 20 lesen, aber die Einführung in diesen Abschnitt, also wir nähern uns dem Kapitel 12, ein ganz entscheidendes Kapitel im Matthäusevangelium, um den Heilsplan Gottes zu verstehen, um solche Worte zu verstehen, wie sie werden das nicht verstehen. Ich werde ihre Ohren zumachen und ihre Herzen verschließen, damit sie sich nicht bekehren. Es ist schwierig zu verstehen, wenn man so ein Wort nur liest und den Zusammenhang nicht kennt. Wenn man das aber jetzt im Laufe dieser Darbietung, wie Matthäus uns das erklärt, wie der König dient, wie er sich den Menschen anbietet, wie er genug Zeugnis gibt und wenn er dann nicht angenommen wird und wenn Menschen Herzen verstockt sind und wenn dann ein Gericht Gottes über die Menschen kommt, dann können wir das besser verstehen. Und so werden wir auch in diesem größeren, breiten Blick diese Kapitel, so lesen wir sie, so wollen wir sie lesen, damit wir auch die Zusammenhänge besser verstehen. Das ist eine Ablehnung, die es Herrn Jesus gibt. Und hier, heute werden wir in dem Text schon einen Teil davon lesen, wie Jesus darauf reagiert. Denn diese Worte, die auch oft Gotteskindern Mühe machen, die Lästerung des Heiligen Geistes wird nicht mehr vergeben. Die kann man besser verstehen in diesem Zusammenhang auch, dieser ganzen Geschichte der Ablehnung des Königs, der sich als Diener, als König, als Priester, als Lamm Gottes offenbarte und abgelehnt wurde. Wir haben letztes Mal ein paar schwierige Begriffe oder Zusammenhänge gelesen, die so direkt in der Bibel nicht erklärt werden. Und deswegen lassen wir solche Stellen, glaube ich, auch offen. Und da wollen wir auch mutig genug sein, zu sagen, so können wir es verstehen, aber das wollen wir nicht endgültig behaupten. Der Kleinste im Reich der Himmel ist größer wie Johannes. Das haben wir gelesen. Dann, dass das Reich Gottes seit Johannes wird dem Reich Gottes Gewalt angetan. Und über die Ausreden, die die Menschen haben, ob es Johannes ist, der war zu streng, zu weltfremd, und zu Jesus, der war zu nah an den Sündern. Das heißt, der Mensch hat für seine Handlungen, wenn er Gott ablehnt, immer eine Erklärung. Aber wo bringt uns das hin? Den Schaden, den haben wir. Wir werden jetzt den Text gemeinsam lesen, von 20 bis 30. Dann fing er an, die Städte zu schelten, in welchen seine meisten Wunderwerke gesehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Wehe dir, Korazin, wehe dir, Bethsaida, denn wenn zu Tyrus und Sidon die Wunderwerke geschehen wären, die unter euch geschehen sind, längst hätten sie in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, Tyrus und Sidon wird es erträglicher ergehen am Tage des Gerichts als euch. Und du, Kapernaum, die du bis zum Himmel erhöht worden bist, bis zu Hades wirst du hinabgestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Wunderwerke geschehen wären, die in dir geschehen sind, es wäre geblieben bis auf den heutigen Tag. Doch ich sage euch, dem Sodomer Lande wird es erträglicher ergehen am Tage des Gerichts als dir. Und zu jener Zeit begann Jesus an und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies verweisen und Verständigen verborgen hast und hast es Unmündigen geoffenbart. Ja, Vater, denn also war es wohlgefällig vor dir. Alles ist mir übergeben von meinem Vater, und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn, und wem irgend der Sohn es offenbaren will. Kommet her zu mir, alle mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmet auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und so wollen wir in dieser Bibelarbeit Aussagen über das ewige Gericht lesen, weil darauf verweist Jesus hier zweimal, dass es nochmal alles bedeutend etwas zu bedeuten haben wird, oder es wird nochmal gewichtet werden. Was Jesus in diesen Städten gewirkt hat, das wollen wir lesen. Was war in den Städten gewirkt worden, dass Jesus die so auch mit ernsten Scheltworten sich an diese Städte Galiläas wendet? Wir wollen auch darüber nachdenken, wie kann das geschehen, dass gute Voraussetzungen, so wie sie die hatten in dieser Gegend, da hat Jesus sich am meisten aufgehalten, dass gute Voraussetzungen auf einmal zum Gericht werden. Kann uns das geschehen? Kann uns das auch so passieren? Was machen wir mit Gottes Wirkungen in unserem Leben? Die Städte in der Gegend waren, wie das jetzt erkennen, das ist das galiläische Land, Norden Israels. Da hat Jesus seine Wirkungsjahre verbracht. Das, was wir im Johannesevangelium lesen, waren seine Wege nach Jerusalem. Das beschreibt Johannes mehr. So dieses dreimal, dass er nach Jerusalem geht und da mit der Auseinandersetzung mit den Schriftgelehrten und Pharisäern, dass die da im Johannesevangelium mehr beleuchtet werden. Aber so diese 3 Jahre seines Dienstes verliefen mehr im Norden Israels. Das, was wir hier sehen. Die Städte, die Jesus auch erwähnt. Wir haben hier einmal Kapernaum am See Genezareth, Korazin und Bethsaida, das ist alles die Gegend um den See Genezareth herum. Und die Vergleichsstädte dann, das waren die heidnischen Städte, Tyrus und Sidon, die Jesus hier erwähnt, die kommen dann mehr als die Vergleichsstädte. Womit, oder Jesus begründet ja das auch, warum er diese Städte tadelt, dass da viel geschehen ist und die Frucht ist aber nicht da. Es ist nicht Buße geschehen, es ist nicht eine Erweckung geschehen, obwohl wir in den ersten 1,5 Jahren von Jesus seinen Dienst sehen, dass er sehr großen Zulauf hat, dass viele Menschen kommen und hören und dabei sind, begeistert sind, aber das, was sie jetzt an Gerichtsworten von Jesus gesprochen, gesagt wird, das ernüchtert uns doch sehr, wie viel Frucht da geblieben ist. Denn Galiläa war die Heimat von Jesus, nachdem, so können wir das verstehen aus dem Evangelium, nachdem die Leute von Nazareth, Markus beschreibt das, ihn aus ihrer Gegend, aus ihrer Stadt ausgestoßen haben, heißt es weiter, und er kam nach Kapernaum in seine Stadt. Und davon nehmen wir an, dass das der Ort war, wo seine Bleibe war, nicht zu verwechseln mit dem eigenen Haus. Das hatte er nicht. Das sagt er selber als so zu einem, der ihm nachfolgen wollte und Jesus die Bedingung stellt und sagt, rechnest du damit? Ich habe keinen Ort, den ich nenne, das ist meiner. Somit war es aber der Ort, seine Stadt, können wir verstehen, dass er da auch die Bleibe hatte. Hier werden die heidnischen Städte Tyrus und Sidon genannt, in diesem Zuge auch. Sie haben früher Gottes Gericht erfahren, das steht im Propheten Hesekiel bei Jesaja. Und diese Gerichte sind ja vollführt worden, die sind vollzogen worden. Und die haben sich geschichtlich auch genauso ereignet, wie die Prophetie es angekündigt hatte, auch als Gottesgericht. Und das nimmt Jesus hier, können wir annehmen, dass er jetzt nicht darüber spricht, wenn ich jetzt dahin gegangen wäre, da hätten die Buße getan, sondern bei diesem damaligen Gericht, das in der früheren Zeit geschehen ist. Wenn die damals so viel gehört hätten wie ihr jetzt, dann hätten die Buße getan. Das sagt Jesus hier im Vergleich zu diesen Städten. Was ist die eigentliche Schuld dieser Scheltenrede, die Jesus hier so deutlich an die Bewohner dieser Städte richtet? Wenn wir uns das jetzt nochmal an den Text erinnern, was sagte Jesus da? Was war der Grund? warum hat Jesus diese Worte so gewählt? Wie begründet er das? Ja, wenn wir uns im Text uns mal erinnern, was sagt er? Weil sie nicht Buße getan hatten. Das ist ein wichtiges geistliches Prinzip, dass wir glaube ich auch so mit aller Deutlichkeit sagen können, dass die eine Sünde, die einen Menschen in die Hölle bringt, ist eigentlich die Verweigerung, das Lamm Gottes anzunehmen, sein Opfer anzunehmen. Das ist der eigentliche Grund, warum ein Mensch verloren geht, weil er das nicht tut. Weil daran scheidet sich alles. Das sagt Jesus hier auch mit aller Deutlichkeit. Er erwähnt nicht alle ihre Sünden, sondern er sagt, ihr habt nicht Buße getan. Das ist der Grund, warum wir Menschen in der Gefahr sind, verloren zu gehen. Wenn wir jetzt aber das mal nachlesen, und das würde ich jetzt wünschen, dass wir das tun, wenn jemand die Bibel mit hat, dann wollen wir mal die Werke aufzählen, die Jesus in Korazin und Bethsaida getan hat. Ja, wenn jemand das schon nachgelesen hat, dann könnt ihr jetzt auch antworten. Ja, ich will das jetzt gar nicht weiter ausdehnen. Es gibt keinen einzigen Bericht darüber, dass was in diesen Städten geschehen ist. Also wir lesen ja jetzt in Vers 20, da fing er an, die Städte zu schelten, in welchen seine meisten Wunderwerke geschehen waren. Aber erwähnt werden sie nicht in den Evangelien, gerade was in diesen Städten geschehen ist. Aber dieses Wort sagt uns, es sind die meisten Wunderwerke da geschehen. Ob Jesus die ganze Gegend jetzt anspricht, das ist ja die Gegend um das Galiläische Meer, dass er mit diesen Städten sie als Beispiel nimmt, oder dass wir das vielleicht hier auf das Wort von Johannes so auch verstehen können, dass er gesagt, das mal so erklärt hat, in Johannes-Evangelium, dass es lange nicht alle Werke, die Jesus getan hat, sind aufgeschrieben worden. Ob wir das so nehmen. Oder jemand sagte, ist die Gegenwart von Jesus nicht Wunder genug, wenn das Lamm Gottes unter uns Menschen ist? Wenn Gott selber diese Erde besucht, er wohnt unter uns, er ist unter uns, er ist wirklich ein Mensch, dann haben die Priester ja nicht von ungefähr da ein Auge drauf gehabt und gesagt, es ist schon ein ungewöhnlicher Mensch. Wenn so ein Nikodemus sagt und zu ihm kommt in der Nacht und sagt, das geht gar nicht anders, du bist von Gott gekommen. Das sehen wir alle. So ist hier die Frage, auch das Wort, was hier gebraucht wird von Wunderwerke, ist eigentlich mehr Dynamis, also die Kraft Gottes, ist sichtbar geworden in diesen Städten. Und somit ist auch natürlich das immer wieder in Jesus seinen Reden gewesen. Denn das ist, was wir oft als was Bemerkenswertes bei den Menschen als Reaktion, als Antwort lesen können. Und sie wunderten sich alle über die Kraft seiner Worte. Auch das, was Jesus sprach, war Kraftauswirkung, war ein Wunderwerk. Somit hat er aber auch noch Dinge getan, die jetzt nicht in den Evangelien erwähnt werden. So steht es geschrieben, Johannes Kapitel 20, Vers 30. Die sind nicht alle erwähnt, die Wunder, die Jesus getan hatte. Aber sie haben das nicht genutzt, das sagt Jesus hier. Sie haben diese Möglichkeit nicht genutzt, sie haben nicht Buße getan. Und als Jesus über Kapernaum spricht, dann verwendet er hier Worte, die wir eigentlich geistlich verstehen, dass es ein Urteil ist, dass mal über den Satan gesprochen wurde. Zu den Sternen wolltest du dich erheben, zur Hölle wirst du niederfahren. Und das fast wörtlich sagt Jesus hier über diese Stadt, du bist erhoben worden bis zum Himmel, aber zu der Hölle wirst du niederfahren. An ein starkes Wort der Mahnung, ein starkes Wort der Verurteilung, aber mit der eindeutigen Begründung, weil sie nicht Buße getan haben. Sie haben darauf nicht geantwortet nach Gottes Maß. Deswegen ist es für uns gut, wenn wir nochmal dieses Wort zusammen vertiefen, was Buße ist. Was ist Buße tun? Das ist hier ein Kernwort. Darum geht das in diesem Text. Es ist gut, wenn wir uns das auffrischen. Die Sünden erkennen und in Ordnung bringen. Zu Jesus wenden. Es ist gut, wenn wir das auch umschreiben, weil wir haben ja Begriffe dafür in der Bibel, aber so die umschreiben das zum Teil, so sagt man zumindest, ich kann nicht Griechisch, ich kann nur lesen, was im Lexikon steht, dass Buße eine Sinnesänderung ist. Dann denkt ein Mensch um. Und wenn das, weil das hier immer in Verbindung mit Gott ist, also können wir sagen, der Mensch beginnt, Gott Recht zu geben. Gott Recht geben bedeutet, ich bin schuldig als Mensch und bei Jesus kann ich diese Schuld loswerden und die Vergebung bekommen. So diese Sinnesänderung. Deswegen haben ja wir mehrere Worte dafür und ich war mir jetzt nicht ganz sicher, wie das im Russischen ist, um das zu verstehen, aber ich glaube, David ist immer mächtig im Russisch. Pakajani und Raskajani, das ist, ja, ja, ja. Deswegen von dem, wie diese Worte in der Bibel verwendet werden, ist Buße und Bekehrung austauschbar. Sage ich jetzt nichts Falsches. Es wird so zumindest genutzt. Es wird gesagt, bekehret euch, das andere Mal wird gerufen zur Buße. Aber die Worte haben an sich etwas unterschiedlichen Kern. Bekehren bedeutet umkehren und Buße tun ist umdenken. Aber es gehört irgendwie immer alles zusammen. Ich finde das Bild in Lukas 15 das sehr anschauliche Bild, dass wir diese beide Dinge brauchen. Was hatte der verlorene Sohn, wie wir ihn kennen, als erstes getan? Wie heißt, da steht es aber nicht so. Was hat er getan? Ja, er ging in sich. Umdenken. Und dann hat er den Entschluss gefasst, zum Vater zu gehen. Und dann ist er gegangen. Das ist das, alles zusammen. Und so brauchen wir das in, weil das aber vom Wort her, so hier heißt es, nicht Buße getan, sie haben sich nicht bekehrt. Es wird nicht immer so fein unterschieden in der Bibel. Es sind Worte, die werden etliche Mal separat, alleine gebraucht, das andere Mal zusammengebraucht. Aber von dem, was da geschieht, ist es immer beides. Ein Umdenken und ein Umändern. Und das geschieht ja dann in vielen Bereichen des Lebens. So werden im Neuen Testament von den Bibeltexten her am meisten, wenn es um Buße geht, ungläubige Menschen angesprochen. Wenn wir jetzt aber die Sendschreiben der Offenbarung nehmen, da wird Buße eindeutig zu Gläubigen ausgesprochen. Tut Buße, wird da eindeutig auch an gläubige Menschen gerichtet. Deswegen, wenn wir nicht mehr gottgemäß denken, dann ist Buße dran. Und hier war das so, dass Jesus sagt, das ist hier der Punkt. Ihr habt, und wir wollen ja das auch nicht nur dabei lassen, was da geschehen ist. Wir wollen ja das auch noch in unserem Leben betrachten, wie wir das selber erleben können, dass wir viel bekommen von dem Herrn Jesus und ob die Gefahr nicht da ist, dass uns das zum Gericht wird. Weil das Wort Gericht hat Jesus hier zweimal sehr deutlich gebraucht und auf ein Gericht, auf ein bestimmtes Gericht hingewiesen und immer wieder gesagt, den wird es am Tage des Gerichts erträglicher gehen. Oder er spricht darüber, über ein unterschiedliches Maß an Schuld und unterschiedliches Maß an Strafe. Deswegen lasst uns mal auch kurz dahin gehen, dass wir uns die zukünftigen Gerichte kurz mal anschauen. Wir werden den ersten Teil nicht beachten, weil dafür haben wir jetzt einfach nicht Zeit. Aber das steht alles in der Heiligen Schrift als zukünftiges Gericht noch offen. Die Werke der Gläubigen werden gerichtet. Die Märtyrer des Alten Testaments werden gerichtet. Die Heiligen, die gläubigen Menschen aus der Trübsalzeit, die lebenden Juden, die lebenden Heiden, nach der Trübsalzeit. Der Teufel und die gefallenen Engel werden gerichtet. Und dann kommt der Begriff, der so auch oft verwendet wird, der Tag des Gerichts, sozusagen wie das Hauptgericht. Unerlöste Menschen werden auferweckt, die werden lebendig wieder werden und dann werden sie vor dem weißen Thron Gottes erscheinen müssen. Und das ist, glaube ich, das, was Jesus hier anspricht, von diesem Gericht, dass noch in dem Gericht unterschiedliches Maß an Strafen geben wird. Das sagt Jesus hier auch sehr deutlich. Von diesem Gericht spricht Jesus ja auch in Kapitel 10, als er seine Jünger aussendet und sagt, ihr werdet Ablehnung erfahren und ihr werdet wahrscheinlich einige Städten da gar nichts tun können und sagen können, aber diesen Städten wird es im Tage des Gerichts, wird ihnen das angerechnet werden. Damit tröstet Jesus seine Jünger, stärkt die darauf, aber zeigt uns auch auf, dass alles irgendwann noch so ans Licht kommen wird. Und das, was wir oft wünschen, dass wir hier Gerechtigkeit schaffen, das überträgt Jesus und Gott in seine Weisheit oft auf das letzte Gericht, nicht auf hier und jetzt. Die Propheten des Alten Testaments haben auf dieses Gericht hingewiesen. Das Neue Testament spricht mit solchen Worten wie, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Da spricht es von diesem Gericht und von den Stufen der Strafen. Das sagt ja Jesus hier auch, weil sie nicht Buße getan haben. Denn hier merken wir im Neuen Testament, wird dieses Gericht nicht verschwiegen. Es wird erwähnt, es wird darauf hingewiesen. Aber gläubige Menschen, die sagen doch immer wieder, da hat man einen sehr starken Trost, dass Jesus das selber sagt. Die sind vom Tode zum Leben hindurchgedrungen und kommen nicht in das Gericht. So, das ist ja gerade, was dann geschieht. Tut ein Mensch Buße, kommt er nicht in dieses Gericht. Wir kommen in das Gericht des Richterstuhls Christi, wo unsere Werke gerichtet werden. Haben wir Dinge für unsere Eitelkeit getan, um uns hochmutig, wichtig hinzustellen. Und das sagt Jesus, es werden viele Werke verbrennen. Die anderen werden bestehen, aber das ist nicht ein Gericht zur Verdammnis. Aber dieses Gericht, der Tag des Gerichts, da wird nur noch dem Mensch das bestätigt, was schon feststeht. Nur es wird Beweismaterial geben. Und hiervon erlöst ja Jesus gerade. Deswegen sollen Gottes Kinder dem Worte Gottes Vertrauen schenken und glauben und nicht in der Furcht vor diesem Tag des Gerichts leben, sondern in der Kraft der Erlösung. Denn so offenbart uns auch das ganze Neue Testament immer wieder, dass die gläubigen Menschen zu diesem Gericht nicht eingeladen werden und nicht hinkommen. Und das ist ja gerade, sehen wir dem Daniel, der in der Taufe das bekannt hat, jetzt am Sonntag, dass gerade wir dazu stehen und sagen, ich bin des Todes würdig und lässt sich begraben. Aber Jesus sagt, du sollst da nicht bleiben, ich hebe dich auf. Du sollst leben in der Freiheit der Gotteskindschaft, in der Annahme von diesem Werk von Jesus. Wer das ablehnt, der wird mit seiner eigenen Frömmigkeit scheitern. Denn so wollen wir uns noch dieses Wort der Verheißung lesen, was Jesus selber gesagt hat. Weil hier brauchen ja wir auch wieder Glaube. Ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihm kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Und das kann ich nicht durch mein eigenes Werken. Das kann ich nicht verdienen. Das kann ich nicht schaffen. Da bin ich zu ein sündiger Mensch. Aber deswegen sagt Jesus hier auch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der kommt nicht in dieses Gericht. Und das ist viel Gnade. Dafür wollen wir unseren Herrn mit großem Vertrauen danken. Denn wie haben wir das gelesen in diesen Versen, als Jesus diese Ablehnung so leiblich erlebt, als er diese Scheltworte an die Städte ausspricht, dann geht er nicht zornig und verbittert von da weg, sondern was tut er dann? Wir wollen uns die Worte nächstes Mal lesen und in diese Worte uns vertiefen. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach: Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dieses vor Weisen und Verständigen verborgen hast und hast es den Unmündigen offenbart. Ja, Vater, denn also war es wohlgefällig vor dir. So nicht eine Bitterkeit entwickeln, bei allem nicht gelingen, Ablehnung, sondern in Gottes Hand, in der allmächtige, ewige Gottes Hand Dinge anvertrauen. Liebe Mütter und Väter, in dem Glaubenskampf nicht irgendwann sagen, ah, die wollen alle nicht, wir lassen die, sondern Vertrauen haben. So zu dem Vater kommen und sagen, du hast ewige Absichten, du hast ein ewiges Vorrecht und dir vertraue ich das an. Tu alles, was dir wohlgefällig ist. Das bewahrt unser Herz. Und das ist hier auch, was unser Herr Jesus uns hier so deutlich vorlebt. Gottes ewiger Wille, der wird und der soll geschehen. Amen.